lehne mich aus dem Fenster und sage, dass Donald Trump das auch nicht so gut findet.
Ich würde mich mit aus dem Fenster lehnen. Jeder Tag ist lang. Nicht immer beginnt es ganz früh, aber es beginnt meistens früh und es endet immer spät und es sind oft 7 Tage Wochen. Nicht immer, aber fast immer. Ich mache Sport, was interessant ist. Meine Mitschülerinnen und Mitschüler gucken sich um wahrscheinlich, weil ich ziemlich unsportlich war als Jugendlicher. Mir gefällt eigentlich nicht, dass gegenwärtig so viel herumgeredet wird, dass in Deutschland alle faul wären.
Wenn man eine absolute Mehrheit hat, dann kann man
das
sich auch
machen. Hätten wir die absolute Mehrheit.
Ich will ja nur die Chance.
Die absolute Mehrheit ist immer die Hälfte
plus eins. Die totale absolute Mehrheit
haben. Es gibt eine absolute Mehrheit.
Moin und herzlich willkommen zu einer ganz besonderen Folge Absolute Mehrheit. Ich bin Jan Schippmann und mein Gast heute ist niemand Geringeres als Bundeskanzler Olaf Scholz von der SPD. Und let's face it, er und seine Ampel mussten in den letzten Jahren eine Klatsche nach der anderen wegstecken, bis am Ende gar nichts mehr ging und die Regierung zerbrochen ist. Jetzt ist er ein Kanzler ohne Mehrheit und will das so schnell es geht ändern. Warum er den Job dringend weitermachen möchte und was er in den nächsten Jahren anders machen will, darüber sprechen wir heute. Los geht's. Und ich begrüße jetzt bei mir im Studio den Bundeskanzler Olaf Scholz. Herzlich willkommen. Wenn der Bundeskanzler hier ist, starten wir mal mit dem Big Picture. Als Sie 2021 ins Amt gekommen sind, hießen die großen Staatschefs unter anderem Joe Biden, Boris Johnson, Justin Trudeau und Emmanuel Macron. Und jetzt ist es 3 Jahre später und Biden ist weg, Johnson ist weg, Trudeau geht und Macron wackelt seit Jahren heftig. Was macht das mit einem als Bundeskanzler, wenn enge Verbündete auf der ganzen Welt nach und nach wegbrechen?
Zunächst mal ist es so, dass es in der Demokratie und im Leben so ist, dass es immer mal Wechsel gibt und man sich damit dann auch arrangieren muss. Getanzt wird mit denen, die im Saal sind. Und das gilt eben auch in der internationalen Politik. Und noch mehr, wenn man sich wirklich einmal umfassend umschaut, im Hinblick darauf, dass da ja auch Regierungen sind, die gar nicht gewählt werden, sondern die sich selbst in die Macht gebracht haben, davon auch nicht lassen wollen und auch schlimme Dinge tun. Trotzdem muss man ja irgendwie miteinander eine gemeinsame Wirklichkeit gestalten. Und das habe ich mir immer zum Grundsatz gemacht, nicht allzu sehr sich damit zu befassen, warum ist denn das passiert und jenes, sondern sich mit der Realität auseinanderzusetzen.
Wie ist es denn beispielsweise bei Joe Biden? Hat der Ihnen in den letzten Gesprächen als US-Präsident irgendwas mit auf den Weg gegeben?
Ja, wir hatten in der Tat eine sehr enge Zusammenarbeit, die auch sehr vertrauensvoll war. Und ich bin überzeugt, dass es auch unser, aber nicht nur unser Verdienst war, dass wir es geschafft haben, nach dem furchtbaren Angriff Russlands auf die Ukraine, der unverändert anhält, brutal treibt Russland diesen Krieg voran, es zu schaffen, dass wir die Ukraine nicht alleine lassen, aber auch verhindern, dass dieser Krieg sich ausweitet. Und das ist ja schon ganz schön was.
Hat er Ihnen im Hinblick auf Donald Trump irgendwas mitgegeben?
Ich glaube, dass es sich nicht gehört, über vertrauliche Gespräche, die diese Dinge auch mit beinhalten, etwas zu berichten.
Haben Sie denn schon mit Donald Trump gesprochen?
2-mal, jetzt seitdem er gewählt wurde, vor seiner Inauguration. Das waren 2 sehr konstruktive Gespräche über die Frage, wie wir die Ukraine-Politik miteinander entwickeln. Ich habe die Hoffnung daraus mitgenommen, dass wir das koordinieren können zwischen Europa und den USA, zwischen Deutschland und den USA und dass es auch gelingen kann, dass die Ukraine nicht alleine gelassen wird, was ja entscheidend ist und wir gleichzeitig gucken, wie kann das Töten da aufhören? Wie kann der Krieg da aufhören? Und ansonsten haben auch meine Beraterinnen und Berater schon Kontakt zu seinen entsprechenden Mitarbeitern, sodass wir gut vorbereitet haben, die Zeit, die jetzt beginnt mit der neuen amerikanischen Regierung.
Aber die Kommunikation wird anders werden und Sie wollen Bundeskanzler bleiben und dann müssen Sie sich damit arrangieren. Wenn diese Folge erscheint, sind es nur noch wenige Wochen bis zur Wahl und letztes Mal haben Sie mit unter 26% die Kanzlerschaft geholt. Hand aufs Herz, ab welchem Ergebnis sind Sie mit sich zufrieden?
Ich möchte wieder, dass die SPD stärkste Partei wird. Das ist ja ambitioniert, war es aber letztes Mal auch und es ist nur immer halb so ambitioniert, wie alle denken, weil ja nicht der Abstand zur CDU zum Beispiel relevant ist, sondern nur die Hälfte. Die Hälfte runter, wir Hälfte rauf, schon sind wir vorne.
Und
so war es letztes Mal. Auch um absolute Mehrheit geht es bei dieser Bundestagswahl wohl nicht. Mhm. Ich hatte mal das Glück, als ich das erste Mal in Hamburg mit meiner Partei zusammen kandidiert habe, 2011 eine absolute Mehrheit in der hamburgischen Bürgerschaft zu gewinnen. Beim nächsten Mal war es knapp so viel, aber nicht ganz. Und das hat mich natürlich auch ein bisschen geprägt, aber das ist sehr unwahrscheinlich jetzt bei dieser Wahl.
Heute haben Sie die absolute Mehrheit. Sie haben die Chance, unsere Community von Ihren Ideen zu überzeugen. Und diese Maßnahme haben Sie uns mitgebracht.
In Deutschland leben etwa 3.300 Superreiche. Menschen, die über 100 Millionen Dollar Finanzvermögen verfügen, wie eine Studie der Boston Consulting Group zeigt. Und laut Oxfam steht Deutschland mit 130 Milliardären auf Platz 4, weltweit mit an der Spitze. Es lässt sich also festhalten, die Reichen in Deutschland werden immer reicher. Mittlerweile besitzen die Vermögensten 10% der Bevölkerung, mehr als 60% am Gesamtvermögen. Das geht aus Daten der EZB hervor. Gleichzeitig sind in Deutschland noch immer viele Menschen von Armut betroffen oder gefährdet. Besonders bei jungen Menschen, von den 18- bis 24-Jährigen, ist es jeder Vierte. So das Ergebnis des Monitors Jugendarmut in Deutschland.
Die Menschen in Deutschland wollen entlastet werden und die Menschen in Deutschland wollen, dass der Staat funktioniert. Ich würde sagen, da gehen Sie mit. Und damit der Staat funktioniert, braucht er Geld. Und das ist jetzt schon knapp, was wir besonders in der letzten Legislatur gesehen haben. Aber wenn der Staat Menschen entlasten will, dann hat er noch weniger Geld. Und wo das herkommen soll, darüber reden wir jetzt. Die Maßnahme, die Sie uns mitgebracht haben, ist Millionen entlasten statt Millionäre entlasten. Sind Sie selber Millionär?
Nein.
Nein. Das heißt, ich glaube, es wird einige überraschen, wenn man hört, was sie verdienen. Das ist nämlich gar nicht so viel, wie man es vielleicht denken würde. Das sind im Monat ca. 20.000 Euro. Dann gibt es noch diverse Pauschalen und Zuschläge. Aber in der freien Wirtschaft könnten sie wahrscheinlich mehr verdienen. Das ist trotzdem eine Stange Geld. Wenn man das Gehalt mal als Grundlage nehmen würde, wenn Sie Ihre Pläne umsetzen würden, wie würde sich das auf Ihre eigene finanzielle Situation auswirken?
Ich würde etwas mehr Steuern zahlen und andere könnten dadurch entlastet werden. Die Pläne, die ich habe, sind so, dass wir 95% derjenigen, die Steuern zahlen, entlasten wollen. Arbeitnehmer und Arbeitnehmer, aber auch die allermeisten Selbstständigen. Und das bedeutet dann schon, dass man noch bis zu einem Einkommen von 124.000 Euro als Single entlastet wird und das Doppelte als Paar. Das ist schon eine Stange Geld. In beiden Fällen liege ich drüber. Und das ist natürlich auch ein Grund, warum ich sage, ich kann sehr offen sagen, dass 1%, das am meisten verdient, soll einen Beitrag dazu leisten, dass wir eine Entlastung für alle anderen organisieren können und dass wir auch noch ein Thema haben mit Vermögen und Erbschaften. Ist ja offensichtlich, macht auch Ihr Intro deutlich.
Reden wir mal über konkrete Dinge, die Sie umsetzen wollen. Und heute wollen wir insbesondere über eine große Maßnahme sprechen. Was viele überraschen wird, es gibt in Deutschland eigentlich eine Vermögensteuer. Die ist aber seit 1997 ausgesetzt. Und was vielleicht auch einige überraschen wird, Sie sagen, die brauchen wir dringend wieder. Und vor 6 Jahren haben Sie sich schon im Bundestag hingestellt, damals waren Sie Finanzminister, und haben gesagt, ich halte die Vermögensteuer für eine Steuer, die in Deutschland mal wieder erhoben werden sollte. Wenn Sie da freie Hand hätten, wie sähe das aus?
So ähnlich wie in der Schweiz wahrscheinlich. Die haben eine Vermögensteuer, was wiederum auch alle sehr verwunderlich finden. Denn wenn man eine Umfrage machen würde, wo würde es wahrscheinlicher sein, dass es eine Vermögensteuer gibt, in Deutschland oder der Schweiz, würde wahrscheinlich keiner auf die Schweiz kommen. Haben die aber. Und insofern glaube ich, ist das auch nicht Teufelswerk. Vor allem, wenn man sich daran erinnert, wie die Vermögensteuer uns abhanden gekommen ist. Mhm. Nicht, weil ein Gesetzgeber beschlossen hat, die soll es nicht mehr geben, sondern weil das Bundesverfassungsgericht gesagt hatte, dass es nicht geht, dass gleich hohe Vermögen, nur weil sie unterschiedlich zusammengesetzt sind, unterschiedlich besteuert werden. Mhm. Der Gesetzgeber hätte also seinerzeit nur ein Gesetz zustande bringen müssen über eine gleichmäßige Bewertung von Vermögen. Und dann hätten wir, wie in den ganzen Anfangsjahrzehnten der Bundesrepublik, immer noch eine Vermögensteuer.
Woran hat es da gelegen? Ich meine, das war 97, 98 ist Gerhard Schröder dann für die SPD ins Amt gekommen. Das heißt, da waren zwei Legislaturen, wo die SPD einen Vorschlag hätte machen können.
Es hat keine Gesetzgebungsmehrheit gegeben im Bundestag und Bundesrat, was ja erforderlich ist. Denn das ist ja eine Steuer, die gar nicht dem Bund zufließt, sondern den Ländern, auch wenn sie einheitlich in Deutschland erhoben wird. Und das hat nicht geklappt. So ist meine Erinnerung. Und ich finde, man muss deshalb sich ja nicht entmutigen lassen.
Wie hoch wäre die Steuer und wer würde die zahlen?
Diejenigen mit sehr, sehr großen Vermögen. Also niemand muss Angst haben um sein Einfamilien- oder Zweifamilienhaus.
Wo zieht man da die Grenze für ein sehr, sehr großes Vermögen?
Ich glaube, da kann man ganz praktisch sein. Das kann auch gerne ein Betrag sein, der erst ab einer bestimmten Millionengrößenordnung beginnt. Es geht ja darum, dass man keine Beeinträchtigung wirtschaftlicher Tätigkeit damit verursacht, aber dass man gleichzeitig dafür sorgt, dass es ein bisschen gerechter zugeht. Und das ist ja auch deshalb richtig, weil manche Einkommensgewinne gar nicht als Einkommensgewinne stattfinden, sondern die Sachen, die dem einen oder der anderen gehören, werden einfach mehr wert. Mhm. An der Börse zum Beispiel. Und da kommen wir gar nicht ran.
Wie sieht es denn so aus? Wenn ich jetzt so irgendwie, keine Ahnung, ich habe 10 Millionen auf dem Konto liegen, ich habe noch irgendwie ein, zwei Häuser so drum stehen und so, vielleicht habe ich auch noch irgendwie, keine Ahnung, ein paar schöne Autos. Wie viel würde ich da zahlen? Wie ermisst man das? Ist dann 1% von dem, was da an Wert geschätzt wird, oder wie würde das aussehen?
Das wäre sicherlich nicht zu viel, aber es wäre eine Besteuerung, die ganz konkret jetzt für den Einzelbetrag ich nicht sagen kann. Ich orientiere mich immer als Ausgangsbasis an dem, was wir mal früher in Deutschland hatten, und davon ist die Welt auch nicht untergegangen.
Wie viel war das?
Das war ein gar nicht an Prozenten gemessener Betrag, sondern der hatte dann seine Bezugsgrößen. Das wurde immer alles sehr genau gerechnet. Deshalb kann man das gar nicht sagen. Problem war ja damals auch, dass Vermögen ganz unterschiedlich bewertet worden sind. Ich finde, es geht nicht um ganz viel. Damals hatten wir Einnahmen in Deutschland, die nie über 10 Milliarden Euro waren für ganz Deutschland. Und plus, minus, in dieser Größenordnung kann sich das ja auch maximal bewegen. Also was wir schon mal hatten, so ungefähr.
Wie ist es denn, also ich meine, was man auf dem Bankkonto liegen hat, das kann man nachvollziehen. Und so ein Haus kann man wahrscheinlich auch irgendwie schätzen. Bei einer Kunstsammlung oder bei teurem Schmuck oder bei einem Bitcoin-Wallet wird es ja dann wiederum schwierig. Also wie würde man das konkret erheben? Laufen dann Leute von Tür zu Tür, klingeln und sagen, hey, kann ich mal kurz in Ihren Weinkeller? Oder wie wird das aussehen?
Na, so wird es nicht sein. Aber es gibt ja Steuererklärungen, in denen man sein eigenes Vermögen deklariert. Und wenn das alles ordentlich ist, wird das auch gut funktionieren. Und deshalb gibt es für alles Bewertungsregeln. Ich komme nochmal zurück. Warum ist uns die Vermögensteuer abhanden gekommen? Weil die Bewertungsregeln nicht mehr richtig funktioniert waren. Aber das kann man ja ordentlich machen. Bestimmt nicht aus der Hand schütteln. Da müssen Leute, ist so mein Gefühl, wahrscheinlich 2-3 Jahre dann arbeiten, das ordentlich zu machen. Aber das kann man.
Da ging es um Immobilien, ne?
Das ging im Wesentlichen um Immobilien, die anders bewertet worden sind als zum Beispiel ein Bankkonto. Und wenn Bankkonto und Immobilie gleich viel wert waren, war das trotzdem unterschiedlich in der steuerrechtlichen Wertbemessung. Und das hat nicht funktioniert. Zu Recht, muss man ja wahrheitsgemäß sagen.
Gegner von so einer Vermögensteuer sagen immer, das wäre ein bürokratisches Monster, das ist Bürokratie pur, das würde uns alle belasten. Was sagen Sie dazu?
Erstens, wenn es in der Schweiz funktioniert und bei uns schon mal funktioniert hat, spricht nicht viel dafür, dass es nicht geht. Zweitens ist das eine Steuer, ich habe es schon gesagt, die ja vor allem den Ländern zugutekommt. Und das hat ja etwas zu tun mit einer der ganz großen Aufgaben, vor der wir stehen, nämlich Bildung und auch Wissenschaft im bestimmten Rahmen, was Universitäten und Ähnliches betrifft. Wenn man sich jetzt gemeinsam verabredet, wir stecken das Geld vor allem da rein, würde das doch sehr helfen.
Das ist vor allen Dingen spannend, weil dann müsste man das Kooperationsverbot im Bund nicht aufheben dafür.
Wir haben es ja ein bisschen aufgehoben.
Aufgeweicht für den Digitalpakt.
Aufgeweicht, ja. Aber nicht nur für den Digitalpakt, sondern mittlerweile ist es so, dass der Bund schon wieder ganz schön viel für Bildung mitfinanziert. Also wir helfen bei der Krippe und Kita, ist jetzt nicht Schule, aber davor. Wir helfen dabei, dass die Digitalisierung vorankommt. Wir helfen beim Schulbau. Wir helfen, wenn es schwierig wird, mit den Bildungsvoraussetzungen in der Gemeinde, wo die Schule liegt, in dem Ort, wo sie liegt, sodass wir mit dem Stadtchancenprogramm zum Beispiel begleiten, dass zusätzliche Unterstützung kommt. Und wir helfen auch beim Ausbau des Ganztags in den Grundschulen. Das haben wir ja durchgesetzt, dass es ein Gesetz gibt, das von 2026 an bis zum Ende dieses Jahrzehnts endlich alle Grundschulen Ganztagsangebote haben. Und das unterstützt der Bund mit seinen Einnahmen und Mitteln.
Ich glaube, wenn man an eine Vermögensteuer denkt, dann denkt man immer erstmal an Privatpersonen. Die kann aber ja auch auf Betriebsvermögen erhoben werden, auf Firmen, oder?
Man muss das so machen, dass das die wirtschaftliche Tätigkeit der Unternehmen nicht beeinträchtigt. Das, finde ich, gehört immer dazu. Ganz viel Pragmatismus ist angesagt, aber das ist in dem Rahmen auch der Fall. Ich glaube aber, dass man gucken muss, dass man da dafür sorgt, dass nicht jetzt Unternehmen nicht investieren können. Es geht dann schon um etwas, was irgendwie immer im Zusammen betrachtet werden muss mit den Steuern. Aber vielleicht kann ich das auch nochmal sagen. Ich finde ja das Schwierigste in der gegenwärtigen Situation, dass obwohl das Geld an allen Ecken und Enden fehlt, und das tut's ja, uns fehlt überall Geld.
Das haben, Sie gemerkt in der Ampel.
Ja, aber auch deshalb, weil wir für die Sicherheit mehr Geld ausgeben müssen. Klar. Niemand hatte bei der letzten Bundestagswahl im Blick, dass wir einen furchtbaren Krieg in unserer Nachbarschaft kriegen, 2 Flugstunden entfernt. Deutschland hat mittlerweile 28 Milliarden Euro an Waffenhilfe für die Ukraine geliefert oder zugesagt. Wir haben auch noch finanzielle Hilfe gegeben. Wir haben hier viele Flüchtlinge. Das sind so wie es bisher veranschlagt ist, über 12 Milliarden in diesem Jahr. Im letzten waren es noch mehr. Wenn wir da noch was drauf tun, sind es 15 Milliarden. Und das können wir nicht extra finanzieren. Das Gleiche gilt übrigens auch, wenn wir mehr für Sicherheit tun, also unsere eigene Bundeswehr stärken. Wir haben uns erstmal geholfen mit einem Sondervermögen, was übersetzt eine Kreditaufnahme von 100 Milliarden ist. Und werden aber spätestens 2028 das fehlende Geld, 30 Milliarden, dann zusätzlich aufbringen müssen. Und da ist meine Frage immer, wer zahlt die Rechnung? Ganz bestimmt ist es in der Zeit falsch, wenn man, wie das CDU, CSU zum Beispiel vorschlagen, dann sich eine Steuersenkung für das 1% vornimmt, die am meisten verdienen.
Ich fasse zusammen, das Geld ist knapp und wir brauchen mehr Geld. Und das soll im besten Fall von denen kommen, die es haben. Schauen wir mal weiter. Es gibt ja über eine Vermögensteuer hinaus ja auch noch andere Hebel. Ne? Erbschaftssteuer beispielsweise. Und bei Erbschaften und Schenkungen wollen Sie auch was machen?
Wir haben immer große Freibeträge. Das gilt auch bei der Erbschaftssteuer. Das muss auch so sein, damit man, wenn man jetzt mit normalem Vermögen und nicht zu viel seinen Kindern was geben will, nicht immer denkt, das wird jetzt alles vom Finanzamt geholt. Ich glaube, das ist auch völlig in Ordnung. Und dann muss man gucken, dass wir durch das, was wir machen, nicht die Unternehmen in Schwierigkeiten bringen, weil die sollen ja weiter investieren. Ich finde es ganz gut, dass Deutschland sehr viele Familienunternehmen hat. Das ist ein Unterschied zu vielen anderen Ländern. Das ist auch eine eigene Kultur in Deutschland mit sehr vielen Unternehmen, die übrigens auch auf dem ganzen Weltmarkt aktiv sind. Aber zwischen gar nicht und auch was ist ja ein Unterschied.
Was würden Sie da gerne ändern?
Ein bisschen schauen, dass wenn es sehr viel Vermögen ist, das da übertragen wird, das nicht gänzlich unbesteuert bleibt, um es mal so zu sagen. Das wäre eine Verbesserung.
Haben Sie ein konkretes Schlupfloch im Kopf, das man dringend schließen muss?
Meine Idee ist mehr, dass man insgesamt ein bisschen das besser kalibriert, weil dass es überhaupt berücksichtigt wird, dass es gut ist, wenn die Unternehmen zusammenbleiben. Mhm. Das finde ich richtig.
Wie sieht es aus mit der Steuerhinterziehung? Ich meine, es gibt ja unterschiedliche Schätzungen, wie hoch der Betrag ist, der jedes Jahr dem Staat durch die Lappen geht. Manche sagen 30 Milliarden, manche sagen 40 Milliarden, manche sagen 100 Milliarden. Haben Sie da Vorstellungen, wie man da ran kann?
Indem wir hinterher sind und indem wir Informationen austauschen. Das ist besser geworden. Ich habe durchgesetzt, noch in einem früheren Amt, dass wir einen Informationsaustausch haben bei Steuergestaltungsmodellen, dass wir darüber informiert werden müssen, wenn sie grenzüberschreitend stattfinden. Wir haben sehr dafür gesorgt, dass wir viel mehr Informationen haben, die international ausgetauscht werden. Das ist auch sehr wichtig. Und da kann man auch noch weiter dran arbeiten. Deshalb haben wir jetzt auch Gesetze vor, die unsere entsprechenden Institutionen in die Lage versetzen, mit Wahrscheinlichkeitsrechnung am Ende mit KI rauszufinden, wo passiert da eigentlich was? Weil das sind so viele Informationen, da kann man nicht einen hinsetzen oder auch nicht 1000 oder 2000, die das durchblättern und gucken. Das muss systematisch gemacht werden mit den neuen technischen Möglichkeiten, die wir haben, weil es sind so viele Informationen, die wir aus anderen Ländern kriegen, dass wir sie systematisch mit Technik verarbeiten müssen, um zu gucken, ist da was, wo wir näher nachgucken müssen. Und ich fände auch gut, wenn wir das, was wir jetzt im grenzüberschreitenden Informationsaustausch haben, über Steuergestaltungsmodelle und der Notwendigkeit, sie zu erklären, damit das Finanzamt sich darauf vorbereiten kann und vielleicht dem Gesetzgeber vorschlagen kann, ein Schlupfloch zu schließen, dass wir das auch im nationalen Rahmen bei Steuergestaltungsmodellen machen. Das hatten wir sogar uns vorgenommen für diese Legislaturperiode. Und wenn sie bis ganz zum Ende gegangen wäre, wäre es wohl noch was geworden.
Aber kann KI da tatsächlich auch ein Gamechanger sein?
KI kann ein Gamechanger sein, weil sie uns Möglichkeit macht, Gesetzmäßigkeiten zu erkennen, Muster zu erkennen. KI ist ja gar nicht so intelligent, wie man immer denkt. Die kann ganz schön viel, aber es sind ja Wahrscheinlichkeitsrechnungen, statistische Rechnungen, die dort angestellt werden. Aber ein Muster zu erkennen, das ist ja möglich. Und nach bestimmten Kriterien Sachen zu durchsuchen, zu sagen, normalerweise bedeuten bestimmte Dinge, dass man mal nachgucken soll. Das kann uns dann solche Technik ermöglichen. Da sollten wir schon viel einsetzen, entwickeln. Außerdem nützt das uns dann ja auch technologisch, weil die Kompetenzen, die Unternehmen, die das für uns entwickeln, dabei erwerben, die können sie dann ja auch allgemein anwenden, sodass sie in Deutschland auch ein ganzes Ökosystem von KI Leuten haben.
Der KI-Standort Deutschland. Bevor wir weitergehen, noch eine Frage. Eine Art Vermögensteuer stand ja auch weltweit im Raum. Da wollte ich nochmal gern drauf gehen. Und zwar hat Brasilien eine Mindeststeuer für Superreiche angeregt, die international koordiniert werden soll. Die Ampel war sich da nicht so einig, wie sie dazu steht. Aber sie sagen, jo, ist eine gute Idee. Was war da bislang das Problem und wie viel Aussicht auf Erfolg hat das in Zukunft?
Ich würde mal sagen, es war ganz gut, dass das freundlich aufgenommen worden ist. Das ist sogar in internationalen Strukturen gelungen. Aber da würde ich sagen, das ist ein dickes Brett. Da gibt es viele Staaten, die, wenn es darauf ankommt, von freundlichen Worten zu realen Taten überzugehen, spätestens nicht mehr dabei sind.
Ich lehne mich aus dem Fenster und sage, dass Donald Trump das auch nicht so gut findet.
Ich würde mich mit aus dem Fenster lehnen.
Dann lehnen wir uns beide aus dem Fenster und gehen aufs nächste Thema.
Den Deutschen geht es psychisch nicht gut, insbesondere jungen Menschen. Laut dem Mental Health Report 2024 leiden 31% der Deutschen an psychischen Erkrankungen, wie Depressionen oder Angststörungen. Bei den 18- bis 34-Jährigen sind es sogar 40%. Die Nachfrage nach Therapieplätzen in Deutschland ist enorm. Jährlich suchen etwa 2,1 Millionen Menschen Rat bei mehr als 39.000 niedergelassenen Psychotherapeutinnen, was im Schnitt etwa 54 PatientInnen pro Therapeutin bedeutet. Viele stehen vor dem Problem langer Wartezeiten. Betroffene zögern oft, sich Hilfe zu suchen, auch weil psychische Erkrankungen in Teilen der Gesellschaft immer noch stigmatisiert werden.
Nehmen Sie uns mal ein bisschen mit in Ihren Alltag. Was macht der Kanzler als erstes nach dem Aufstehen und was als letztes vor dem Einschlafen?
Es gibt keinen Rhythmus, kein System, weil jeder Tag ist anders. Wenn mich Schüler fragen, wie ist das so, Kanzler zu sein, dann denken die, glaube ich, ein bisschen, ich gehe morgens zur Arbeit und komme abends wieder. Mhm. So ist es ja nicht. Sondern es ist jeder Tag anders. Manchmal bin ich gar nicht im Kanzleramt. Es sind viele Zeiten, wo man Akten bearbeiten muss, aber das kann ich eben auch unterwegs und im Flugzeug machen. Die kommen immer hinter mir her und wenn ich irgendwo einsteige, sind schon die nächsten wieder da. Und das gilt natürlich auch im Hinblick auf all die anderen Dinge gemacht, mit Verhandlungen, Reden, internationale Treffen, Konferenzen, was stattfindet. Und deshalb gibt es keine Gesetzmäßigkeit, außer dass es ein paar Sachen gibt, die auf alle Fälle feststehen. Jeder Tag ist lang, nicht immer beginnt es ganz früh. Aber es beginnt meistens früh und es endet immer spät und es sind oft 7-Tage-Wochen. Nicht immer, aber fast immer.
Das heißt, morgens direkt der Blick aufs Handy und abends nochmal vorm Einschlafen auch nochmal. Ich sag mal, die Work-Life-Balance als Kanzler kommt dann wahrscheinlich zu kurz. Was machen Sie für Ihre psychische Gesundheit?
Mein Glück ist, dass ich ganz stabil bin. Sonst würde es wahrscheinlich nicht möglich sein, so lange Spitzenpolitik zu machen, wie ich das nun schon tue. 98 bin ich das erste Mal in den Deutschen Bundestag gewählt worden. Davor war ich 13 Jahre Anwalt und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer vertreten. Und seitdem ist das jetzt immer mehr in diese Richtung gegangen, dass sehr viel zu tun ist, um es mal so zu sagen, und es auch viel auszuhalten gibt an Streit, an Diskussionen, an auch öffentlicher Kritik. Das gehört ja in der Demokratie dazu und das kann man ja auch nicht immer alles persönlich nehmen. Insofern hilft es mir, dass ich damit ziemlich gefasst umgehen kann und nicht immer alles mir gleich zu Herzen nehme. Ich versuche aber trotzdem alles zur Kenntnis zu nehmen, was mir begegnet, weil sonst wird man abgestumpft und zynisch und das ist auch nicht vernünftig und nicht gut. Und ansonsten habe ich Stück für Stück in meinen Alltag Dinge mit eingebaut, die mir jedenfalls helfen, die Ausgeglichenheit auch nicht zu verlieren. Ich mache Sport, was interessant ist. Meine Mitschülerinnen und Mitschüler gucken sich um. Wahrscheinlich, weil ich ziemlich unsportlich war als Jugendlicher.
Das ist ein bisschen her.
Das ist ein bisschen her, aber und es hat auch erst mit Anfang 40 angefangen, dass meine Frau dann mich angestoßen hat, mal zu laufen. Jetzt mache ich Joggen, ich ruder und ich gehe viel wandern. Das geht auch und das versuchen wir irgendwie in unsere gemeinsame Zeit mit einzubauen. Und dann wird gelesen, ab und zu koche ich, ab und zu gehen wir auch in Konzerte. Also das ist auch dazwischen.
Aber Yoga und Breathwork und Meditation ist noch nicht angekommen bei Ihnen?
Das ist bei mir nicht angekommen. Kann ich nicht drüber berichten.
Genau, wir haben das Thema mitgebracht, weil es eins ist, über das mittlerweile viel gesprochen wird, aber was in Teilen auch immer noch stigmatisiert wird. Es geht um Mental Health und es geht auch um Therapieerfahrung. Und ich möchte mit Ihnen darüber sprechen, was man da zur Entstigmatisierung tun kann. Eine persönliche Frage vorweg, müssen Sie natürlich nicht beantworten, aber haben Sie schon mal eine Psychotherapie gemacht oder darüber nachgedacht?
Nein.
Noch nie drüber nachgedacht?
Nein.
Weil das Thema im SPD-Wahlprogramm zum Beispiel recht viel Raum einnimmt. Und da steht drin, der mutige Schritt, eine Psychotherapie zu machen, darf nicht zum Nachteil im Berufsleben werden. Die Sache ist, nach wie vor kann es für viele Menschen ein Nachteil werden. Und insbesondere, wenn man zum Beispiel verbeamtet werden möchte oder noch doller eine Berufs- und Fähigkeitsversicherung abschließen möchte, dann kann es sein, dass man mit einer Therapieerfahrung entweder abgelehnt wird oder deutlich höhere Beiträge zahlen muss. Und während einer laufenden Therapie kann man in den seltensten Fällen eine Versicherung abschließen. Und dabei tut man ja durch eine Therapie was für seine Gesundheit. Ist das nicht was, wo die Politik auch ran muss und vielleicht eine Schlechterstellung auch gesetzlich verbieten muss?
Auf alle Fälle ist das ein Thema, deshalb kommt das ja auch bei uns vor. Und ich bin sehr dankbar für diejenigen, die sich sehr dafür engagiert haben, dass wir da nicht wortlos zu sind, sondern ein paar Vorschläge machen, aber vor allem uns auch für das Thema stark machen, dass da was passiert, dass man das ernst nimmt. Und ich unterstreiche, es ist richtig, wir müssen all die Vorurteile loswerden, wir müssen Stigmatisierung, also dass jemand schlecht dargestellt wird, weil er so etwas in Anspruch nimmt, überwinden. Das ist ja ein Problem, wenn man sich nicht traut, das zu machen, weil man denkt, dann gucken die Leute mich schräg an und das kann mir Nachteile bringen. Insofern finde ich das ganz wichtig. Bin sehr dankbar für all die Aufklärungsarbeit, die offiziell gemacht wird, aber eben auch von vielen ganz engagiert ehrenamtlich, und bin auch dankbar darüber, dass darüber gesprochen wird. Auch dass wir jetzt darüber sprechen, ist doch gut, weil es vielleicht für den einen oder die andere auch ein Hinweis ist, dass man sich da nicht alleine fühlt.
Aber wenn am Ende des Tages trotzdem ein Nachteil noch dasteht, wenn man sagt, okay, ich überlege jetzt, entweder ich suche mir Hilfe, ich gehe in eine Therapie, ich hole mir Möglichkeiten, mit Problemen umzugehen, kann aber dann nicht eine Versicherung abschließen, die mir vielleicht im Zweifelsfall irgendwie den Arsch rettet. So, ist das nicht ein großes Problem? Also ist das doch eigentlich eine ziemliche Ungerechtigkeit.
Es gibt Sachen, die gerade aus diesen Gründen geändert werden müssen. Deshalb aber erstmal eine Auskunft als ehemaliger praktizierender Fachanwalt für Arbeitsrecht. Arbeitsrechtliche Nachteile kann es schon geben, das ist beschrieben worden, das wissen wir auch. Wir wollen ja nicht über die Realität hinweg sprechen, aber sie sind jedenfalls nicht vom Gesetz gedeckt. Also wenn einer da ein Problem hat oder dann lohnt es sich, sich an jemanden zu wenden, der was von der Sache versteht. Früher hätte ich gesagt, ich bin's, das geht natürlich nicht mehr, aber es ist auf alle Fälle so, dass man sich wehren kann und zwar auch mit guter Perspektive, im Regelfall. Also
für die Leute, die das jetzt hier hören, da kann man vielleicht noch was machen. Wir haben es eben gerade im Einspieler noch gehört, und was ich persönlich auch ziemlich krass finde, insbesondere bei jungen Menschen sind es sehr viele, ganze 41% der Menschen, die unter psychischen Problemen leiden. Es sind mehr Frauen als Männer. Macht es Ihnen Sorge, dass da eine, ich sag mal, ungesunde Generation heranwachsen könnte, wenn nicht das notwendige Angebot bereitgestellt wird?
Ich bin zunächst mal nicht so sicher, ob es früher immer alles anders war. Wir wissen nur heute mehr über uns. Das ist ja auch nicht schlecht. Und deshalb können wir auch was tun, nämlich uns darum kümmern, dass es entsprechende Angebote auch tatsächlich gibt. Und das gehört ja auch dazu, dass wir, wenn wir sagen, es gibt solche Erkrankungen, es gibt Situationen, wo man Therapien in Anspruch nehmen sollte und kann, dann ist das ja immer der Anfang davon, dass wir von der Situation wegkommen. Aber es ist auch etwas, das deshalb richtig ist, weil es ja nicht immer um eine ganz große Sache geht. Wir müssen ja auch verhindern, dass es zu einer großen Sache wird, die immer wichtiger im Leben wird, während man sie am Anfang hätte vielleicht abwenden können, weil man rechtzeitig eine Therapie gemacht hat. Und deshalb, glaube ich, braucht es auch entsprechend Angebote und auch Frauen und Männer, die das machen. Ich bin deshalb sehr froh, dass der Gesundheitsminister das für sich als Top-Thema sieht und auch versucht hat, mit Veränderung der entsprechenden bundesgesetzlichen Rahmenbedingungen dafür zu sorgen, dass das Angebot ausgeweitet wird. Weil wir das wohl gesetzgeberisch vor der Bundestagswahl nicht mehr hinkriegen, wird er aber auf alle Fälle im Rahmen seiner existierenden Verordnungsermächtigung davon Gebrauch machen, dass mehr von denen, die ausgebildet sind, Psychotherapie, psychiatrische Beratung anzubieten, das auch machen können durch eine gesonderte Zulassung. Für all die Engpass, Fälle, die wir haben. Einige sind eben aufgezählt worden, da sind gar nicht so wenige. Mhm. Es gäbe aber Leute, die das machen könnten. Und wenn man die jetzt mit einer Berufszulassung daran lässt, dann ist das gut für diese, aber auch für diejenigen, die gerne Unterstützung haben und jetzt viel zu lange Wartezeiten.
Das Problem ist ja oft nicht nur, dass es, also klar, es ist immer eine Frage, auch wo man in Deutschland ist, aber oftmals gibt es schon eine gute Menge an Therapeuten, aber die haben halt nicht alle einen Kassensitz. Und nur wenn die einen Kassensitz haben, können sie über die gesetzliche Krankenkasse abrechnen. Das ist ja ein Thema, was man politisch regeln muss, oder?
Deshalb ist ja das genau der Weg. Darum geht es. Mhm. Mit der Zulassung geht es ja nicht nur darum, dass man das tun darf, sondern auch, dass es die Möglichkeit gibt, diese speziellen Leistungen dann abzurechnen. Entweder in einer Klinik, wo man tätig ist, oder in einer eigenen Praxis. Mhm. Und das zu öffnen, da wo die Engpässe sind, wo die heutigen Kassensitzinhaber, um jetzt das Wort aufzugreifen, das gar nicht mehr bewältigen, weil sie schon ausgebucht sind gewissermaßen. Das ist die Idee dahinter.
Ich habe im Wahlprogramm von der SPD auch noch was anderes gefunden. Und zwar gibt es da eine Termingarantie, die sie anstreben. Die soll es gesetzlich Versicherten ermöglichen, genauso schnell einen Termin zu erhalten wie Privatversicherte. Bezieht sich das auch auf Psychotherapien?
Das bezieht sich ja dann auf alle Angebote, die im Rahmen der gesetzlichen Leistung gemacht werden, der gesetzlichen Kassen gemacht werden. Und das ist auch wichtig und ganz ernst gemeint. Wie kriegen wir das hin, dass man nicht das Gefühl hat, man wird schlecht behandelt? Und das begegnet mir ganz oft, wenn ich mit Bürgerinnen und Bürgern spreche, ist das ein Thema, das fast nie nicht kommt. Also das muss bei vielen ganz schön tief sitzen.
Mit der Termingarantie fand ich spannend, dass man im Zweifel sogar Geld zurückkriegen könnte von der Krankenkasse, wenn man eine Leistung nicht bekommt in einer gewissen Zeit. Wie soll das aussehen?
Na, Idee ist natürlich, dass das möglichst nicht passiert.
Damit aber so ein bisschen Druck gemacht wird.
Das bei denen. Ist eigentlich die Idee dahinter. Das geht nicht darum, dass tatsächlich Geld fließt. Es geht darum zu vermeiden, dass es keine Termine gibt.
Aber halt schon so ein bisschen ansticheln. Schauen wir mal auf die Arbeitswelt. Union und FDP wollen besonders Anreize für Mehrarbeit schaffen. Also zum Beispiel Überstunden steuerfrei stellen. So aus Sicht der Arbeiterpartei SPD. Ist das der richtige Weg oder wird am Arbeitsplatz vielleicht einfach auch zu wenig auf die schon bestehende Belastung von Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmern geschaut? Gibt es da irgendwas, was Sie da ändern wollen?
Mir gefällt eigentlich nicht, dass gegenwärtig so viel herumgeredet wird, dass in Deutschland alle faul wären. Also, wir haben gerade die höchste Zahl von Erwerbstätigen in der Geschichte Deutschlands, die steigt. Wir haben, wenn man die Vollzeitbeschäftigten betrachtet, das gleiche Arbeitszeitvolumen mehr oder weniger wie die entsprechenden Nachbarländer. Was unterschiedlich ist, ist in Deutschland die viele Teilzeitarbeit. Die hat aber was zu tun mit der schwierigen Lage von Familien.
Kinderbetreuung.
Kinderbetreuung, Verlässlichkeit der Kinderbetreuung ist ein Thema. Und würde das den europäischen Standards überall in Deutschland entsprechen, dann wären wir in einer anderen Welt. Das kann man ganz sicher sagen. Dann würde es auch mehr Frauen und Männer geben, die Kinder haben, die sich dafür entscheiden, dass sie ein paar mehr Stunden arbeiten. Übrigens gehört dazu dann auch, dass man sowas wie die Elternzeit ausweitet. Wir wollen, wenn da auch die Väter dabei sind, die Zeit noch mal ein bisschen verlängern. Das, glaube ich, ist ein guter Schritt und entspricht auch den Wünschen der Eltern. Was jetzt die Frage Mehrarbeit obendrauf betrifft, ist unser Vorschlag, dass zu konzentrieren auf Mehrarbeitszuschläge. Da kommt jetzt der früher praktizierende Fachanwalt für Arbeitsrecht durch.
Mehrfach deuten.
Ja, aber das hat mich sehr bewegt und hat mich sehr für Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer eingesetzt. Das geht ja um Zuschläge, die über die tarifliche Regelarbeitszeit hinaus gearbeitet wird und dann nicht die Überstundenzuschläge, sondern das, was es gewissermaßen für die Mehrarbeit obendrauf geht, Mehrarbeit dann in dem Sinne definiert. Das können wir uns vorstellen, aber im Großen und Ganzen sollte es ja schon so sein, dass man jedenfalls nicht mehr arbeitet, als man dann mit seiner Arbeitszeit auch selber für sich vorgesehen hat. Und ich fände es schon gut, wenn dann auch in all den Betrieben, wo Betriebsräte mitreden können, das denn nicht über die Beschäftigten hinweg gemacht wird, sondern betrieblich vernünftig ausgehandelt wird.
Können Sie sich vorstellen, dass es vielleicht, keine Ahnung, 5, 10 Jahre in die Zukunft hin, vielleicht in großen Betrieben, keine Ahnung, ich sage jetzt mal Siemens oder Bosch oder sowas, dann gibt es da Betriebspsychotherapeuten, bei denen kann man sich einen Termin buchen, dann geht man dahin, die haben Schweigepflicht und man kann in seiner Arbeitszeit auch was für die mentale Gesundheit tun. Ist das was, wo Sie sagen würden, da, jo, das ist ein Konzept, wo ich mitgehen würde?
Betriebsärzte gibt es ja schon und das ist ja dann eine Fortsetzung der Sache, eine Weiterentwicklung. Und wäre ich Personalchef eines Unternehmens, das groß genug ist, das zu organisieren, würde ich das auch machen. Auch mit absoluter Garantie, dass niemals nachgefragt wird, was denn da für Erkenntnisse bestehen, was sowieso illegal wäre, aber dass auch alle sicher sind, das versucht auch niemand hintenrum. Mhm. Und das würde ja am Ende allen nützen, den Beschäftigten, aber den Unternehmen auch. Ich glaube, dass manche unterschätzen, wie viel Schwierigkeiten auch manchmal bloß deshalb existieren, weil man nicht rechtzeitig mit solchen Herausforderungen umgeht.
Ich würde gerne ein bisschen davon weggehen, weil es aktuell einfach ein wichtiges Thema ist. Zuletzt wurden ja auch häufig Gewalttaten und psychische Erkrankungen vermengt. Also es wurde zum Beispiel von anderer politischer Seite ein entsprechendes Register für Gefährder gefordert, die psychisch auffällig geworden sind. Bereitet Ihnen das auch Sorge oder brauchen wir das zur Gewaltprävention?
Wir brauchen auf alle Fälle Handlungsmöglichkeiten. Das ist heute sehr schwierig. Das sind viele landesrechtliche Vorschriften, die dort existieren, weil der größte Teil der hier relevanten Landesgesetzgebung nach dem Grundgesetz Landesrecht ist. Auch vernünftigerweise, da gibt's gar nichts dran zu kritisieren. Aber da müssen wir die Praxis nochmal spiegeln, ob es nicht manchmal notwendig ist, dass man auch sagen kann, ich glaube, hier ist jetzt jemand, der ist für sich und für andere eine Gefahr. Und da müssen wir dranbleiben können, auch jemanden mal eine Zeit lang in einem Therapieort fest wohnen lassen, um ihm helfen zu können oder ihr. Das wird nicht ganz ohne gehen. Und das ist aber nicht, weil wir jetzt das ganze Volk überwachen, sondern das geht einfach darum, dass man, wenn man als zuständiger Amtsarzt zum Beispiel das Gefühl hat, ich müsste hier sagen, da wäre jetzt mal 2 Wochen Ruhe ganz gut, dass man es auch kann.
Ist da auch nicht, also wir sagen ja gerade, das ist Ländersache. Wie sieht es da mit dem Informationsaustausch aus, wenn jemand, keine Ahnung, die ganze Republik reist und dann in verschiedenen Zuständigkeiten ist? Gibt es da Nachholbedarf?
Ich finde schon. Also wir müssen uns austauschen können, die Länder sich. Ein Thema, das in dem föderalen Staat in fast jedem Feld existiert. Wie können wir einen verbesserten Informationsaustausch gewährleisten? Ohne dass es dazu führt, dass wir jetzt Datenschutzkriterien völlig außer Acht lassen. Das muss auch nicht sein. Es geht ja nur darum, dass das geschieht, was alle offensichtlich richtig finden, nämlich dass man Probleme nicht löst, weil man sie nicht kennt.
Und hat sicherlich auch das Sicherheitsgefühl der Bevölkerung bestärkt.
Ja, das ist aus meiner Sicht wichtig und deshalb sage ich, es braucht einen Informationsaustausch, der streng geregelt ist, aber der dazu führt, dass wir Bescheid wissen.
Auch in der Politik sprechen ja langsam hier und da mal Menschen über die enorme psychische Belastung. Sie haben ja gerade schon gesagt, ihr Tag ist immer lang. Das gilt auch für viele Kolleginnen und Kollegen, die auch nicht Bundeskanzler sind. Ihr Parteikollege Michael Roth hat eine Auszeit wegen mentaler Erschöpfung öffentlich gemacht. Trotzdem sind Menschen wie er ein bisschen auch nur eine Ausnahme. Glauben Sie, dass in der Politik auch einige davor zurückscheuen, über sowas zu sprechen, aus Angst, dass sie als schwach und nicht belastbar genug wahrgenommen werden?
Das ist in der Politik so, aber auch in vielen anderen Bereichen, im Sport, Leistungssport zum Beispiel, beruflichen Tätigkeiten, wo man tough sein soll. Trotzdem empfiehlt es sich, darüber zu reden. Und ich werbe auch dafür, dass man das nicht alles mit sich alleine abmacht. Das geht nämlich meistens nicht gut.
Hatten Sie persönlich mal einen Moment in Ihrer Karriere, wo Sie vielleicht ganz kurz selber gedacht haben, was mache ich hier eigentlich? Was tue ich mir hier an?
Na, dass man sich immer prüft, ob man das auch weitermachen will, das finde ich, gehört dazu. Alles andere wäre ziemlich unvernünftig. Und ehrlicherweise in der Demokratie stellt sich die Frage ohnehin immer, und die Bürgerinnen und Bürger reden auch noch ein bisschen mit, über die Frage, was man machen kann und was nicht. Und für mich war über viele, viele Jahre immer wichtig, dass ich jederzeit zurückgehen kann in meine Anwaltskanzlei. Mhm. Das habe ich auch immer offen gehalten, dass ich theoretisch von einem Tag auf den anderen zurückgehen kann in die Anwaltskanzlei, die ich mit einer Kollegin zusammen gegründet habe und jetzt völlig eigenständig weiter existiert, wo ich ab und zu mal zur Weihnachtsfeier gehe und das war's dann auch, aber wo ich einfach sage, ich könnte. Und das war wichtig. Jetzt bin ich natürlich dann auch so weit, dass ich vielleicht hinterher sage, ich möchte auch nicht mehr als Anwalt praktizieren, aber das war, als ich 40 war, 50, immer wichtig, dass es jederzeit gegangen wäre.
Vielleicht auch so ein kleines Sicherheitsnetz, dass man vielleicht immer diese Fallback-Option hat. So, ich meine, im Endeffekt ein Mandat ist halt einfach auf Zeit. Und dann geht es ja, ich meine, das vergessen, glaube ich, viele, dass keiner Politik gelernt hat von den Menschen, die im Deutschen Bundestag sitzen.
Ja, darauf bestehe ich auch, dass das klar ist, weil ich habe manchmal den Eindruck, da diskutieren einige, das ist so wie so eine Beförderung. Aber so viele Bundestagsabgeordnete gibt es gar nicht. Und es muss auch möglich sein, dass man mit einer beruflichen Laufbahn, die gar nicht ein fachlich darauf vorbereitet, jetzt Verkehrsexpertin im Deutschen Bundestag zu sein, man es trotzdem ist. Also das kann nicht sein, dass das mit der eigenen Berufslaufbahn zusammenhängt. Und es kann ja auch nicht sein, dass man dann denkt, das müssen alle Leute sein, die das jeweils studiert haben. Ich finde, auch mit einem handwerklichen Background, mit ganz anderen beruflichen Hintergründen als den Dingen, die man dann in der Politik macht, muss es möglich sein, ganz konkrete Sachen mitzuentscheiden. Da muss man sich natürlich einarbeiten, muss es gut machen und das tun, was die Bürgerinnen und Bürger von einem erwarten, zu Recht, dass man sich nämlich auskennt.
Auch das ist eine Form von Diversität, würde ich sagen. Wir sind bei diesem Thema am Ende angekommen. Ich habe gerade aus der Regie gehört, wir haben noch Zeit, dass Sie sich diese Box hinter sich greifen und da mal reingreifen. Und da sind Maßnahmen drin, die aus unserer Community eingesendet worden sind. Und da schauen wir mal, ob das mit Ihnen machbar ist. Ich weiß nicht, was da drin steht. Lesen Sie gerne vor. Beide Texte, da ist, glaube ich, eine Überschrift und ein längerer Text. Und dann schauen wir mal, ob da gute Ideen drin sind, vielleicht für eine neue Kanzlerschaft. Machen Sie ruhig den ersten.
Einführung eines unterirdischen Müllentsorgungssystems. Nö.
Wollen
das
wir nicht.
Ist zu teuer.
Das ist zu teuer. Steht da noch irgendwas drin, wie das konkret funktionieren soll?
Hier steht: Ersetzung herkömmlicher Mülltonnen durch unterirdische Schachtanlagen, auf die alle Nachbarinnen mit einem Schlüssel zugreifen können. Dadurch werden Gerüche, Ratten und unschöne Hinterhöfe vermieden, während die Müllentsorgung hygienisch und platzsparend erfolgt. Also in bestimmten Großwohnanlagen gibt es das als gemeinsames System. Ich habe auch einmal in einem Hochhaus gewohnt, da gab es auch eine Müllentsorgung im Stockwerk, wo man was reinwerfen konnte. Aber ich glaube, die Vorstellung, dass wir die ganze Bundesrepublik umgraben,
schwierig.
Ist schwierig.
Und wenn, dann legt man lieber Glasfaser. Ziehen Sie noch einen. Was haben wir da?
Integrierte Schlafplätze in Bahnhöfen. Einführung von integrierten Schlafplätzen in Bahnhöfen, ähnlich wie in vielen Flughäfen, um Reisenden hohe Wartezeiten zu erleichtern und eine komfortable Erholungsmöglichkeit zu bieten. Dies verbessert die Nutzererfahrung und fördert entspanntes Reisen.
Ist das was für Sie? Also ich erinnere mich dran, als ich so 18 Jahre alt war, ich habe so ein bisschen im Dorf gewohnt und dann immer irgendwie nach Köln rein. Und da war die Frage, entweder ich nehme die letzte Bahn um 12, dann kriege ich noch den Nachtbus, oder aber ich mache bis 6 Uhr durch, weil dann fährt wieder der erste Bus.
Und dann ist es für die zweite Variante ausgegangen.
Meistens. Aber wäre das was für Sie?
Wir haben Angebote an Bahnhöfen, Hotels, die da existieren, die man auch buchen kann. Sicherlich, wenn man eine lange Wartezeit tagsüber hat und dann wartet, bis es weitergeht. Aber ein Angebot, das jetzt da umfassend gebaut wird, aus öffentlichen Mitteln, würde ich nicht vorschlagen. Aus den gleichen Gründen wie vorher übrigens auch schon. Allerdings glaube ich, dass es gut ist, wenn die Bahnhöfe weiterentwickelt werden und viel investiert wird. Auch, dass man alle möglichen Angebote da hat. Und da ist jetzt was passiert, aber da sind wir durchaus noch unterwegs, weil ich glaube, die Bahn ist über viele, viele Jahrzehnte sehr vernachlässigt worden. Nur den Aufbau von vielleicht auch noch öffentlich betriebenen Schlafplätzen an Bahnhöfen, den finde ich nicht prioritär. Da will ich mich nicht verstecken. Finde aber gut, dass es eben an vielen Bahnhöfen doch Möglichkeiten gibt, dass man eine Übernachtung buchen kann, wenn man das möchte. Eigentlich überall in Deutschland.
Haben Sie sich schon mal irgendwie an so einem Bahnhof, so mit, keine Ahnung, 18, 19, 20, die Nacht um die Ohren geschlagen, weil Sie nach dem Konzert nicht mehr nach Hause gekommen sind?
Ich habe viel Zeit auf Bahnhöfen verbracht, insbesondere während meines Zivildienstes, wo ich stellvertretender Vorsitzender der Jugendorganisation der SPD, der Jusos, war. Da bin ich oft nachmittags nach dem Zivildienst nach damals Bonn gefahren und dann mit dem Nachtzug nach Hamburg zurück, um dann von dort aus direkt zur Arbeit zu gehen.
Da Das war, da waren sie noch jünger und hatten noch ein größeres Haupthaar, würde ich sagen. Es gibt Bilder aus der Zeit.
Ja, da hatte ich noch mehr Haare, das trifft zu.
Unsere Zeit ist quasi am Ende, aber einen kleinen Ausblick möchte ich noch mit Ihnen wagen. Wenn man in 20 Jahren auf die Kanzlerschaft Scholz zurückschaut, ob sie jetzt drei Jahre oder länger gedauert hat, was soll den Menschen von Ihnen in Erinnerung bleiben?
Ich finde das immer sehr schwierig. Deshalb habe ich auf entsprechende Fragen in Interviews, was soll von Nacht bleiben, immer geantwortet. Und zwar wirklich, weil es mich so bewegt hat, als ich das erste Mal gehört hatte, dass ich froh bin, wenn es so ausgeht, wie es sich Willy Brandt gewünscht hat, dass auf dem Grabstein steht, man hat sich bemüht. Aber die Aussage, was ist jetzt das Wichtigste, wenn man die letzten 3 Jahre betrachtet, dann glaube ich, ist allein die Tatsache, dass wir es geschafft haben, trotz der riesigen Bedrohung, die der russische Angriffskrieg auf die Ukraine darstellt, alle politischen Dinge zu ändern, um unsere eigene Sicherheit und die der Ukraine zu gewährleisten, und dass wir gleichzeitig es geschafft haben, dass dieser Krieg sich nicht ausweitet, als das Wichtigste. Weil alle anderen Dinge sind auch wichtig. Modernisierung, Veränderung unserer Volkswirtschaft, dass wir Wohlstand haben, aber klimaneutral wirtschaften, mehr Respekt für die Leute, die hart arbeiten, der bessere Mindestlohn, stabile Renten, alles wichtige Sachen. Aber Krieg und Frieden sind nun mal das wichtigste Thema überhaupt.
Und wenn es wie bei Willy Brandt ausgeht, wird im Foyer der SPD-Parteizentrale eine riesige Statue von Ihnen stehen. Vielleicht dann daneben. Wenn Sie gut auf das Gespräch vorbereitet worden sind, dann wissen Sie, dass jeder Gast am Ende einen Song auf der absolute Mehrheit-Playlist verewigt. Stellen Sie sich mal vor, Sie stehen am 23.02. auf der Wahlparty, sehen das Ergebnis und Sie haben es erneut geschafft. Die SPD ist stärkste Kraft geblieben. Sie müssen einen Song auswählen, um den Erfolg zu feiern. Welcher wäre das?
Also, ich habe auch schon mal Mark Foster auf dem Weg ausgewählt, wie viele andere ja auch.
Damit gehen wir raus. Vielen lieben Dank, dass Sie dabei waren. Jeden Dienstag gibt es eine neue Folge überall da, wo es Podcasts gibt. Absolute Mehrheit ist eine Produktion von Hyperbole im Auftrag von Funk.